dann kommt meine Hypothese, dass ich sage, wo profitieren wir denn jetzt von künstlicher Intelligenz? Wir profitieren natürlich davon, indem wir jetzt ja nicht nur sozusagen so einen Kommunikations- oder Markenprozess ganzheitlich einmal durchdenken können, simulieren können, sondern wir können auch das Business des Kunden simulieren. Wir wissen also eigentlich auch aus 25 Jahren oder 30 Jahren, die wir es jetzt schon mittlerweile machen, Berufserfahrung, was das wert ist, was wir machen. Das heißt, wir müssten eigentlich wieder dahin zurückkehren und sagen, was ist eigentlich das Nutzungsrecht im Kern? Also wenn ich jetzt das hier für dich mache, was bringt dir das eigentlich am Ende? Ich glaube, dass wir da hinkommen, dass wir das simulieren werden.
What's Next Agencies? Der Podcast zur Zukunft der Agenturen mit Kim Alexandra Notz.
$35, so viel bezahlte Nike 1971 einer Grafikstudentin aus Portland. Das Ergebnis kennen wir alle, den Swoosh. Heute ist die Marke über 32 Milliarden Dollar wert. Was ist da eigentlich passiert und wie wirkt sich AI heute auf Projekte dieser Art aus? Mein heutiger Gast hat genau darauf eine Antwort. Johannes Plass ist Mitgründer und CEO der inhabergeführten Markenagentur Mutabor und prägt seit 1998 die Entwicklung der Agentur. Auf dem ADC-Festival hat er kürzlich eine vielbeachtete Keynote gehalten über die Zukunft des Geschäftsmodells von Agenturen. Und er hat sich getraut, laut auszusprechen, was viele denken und spüren, aber zu selten noch drüber reden. Und zwar, der Kuchen wird kleiner. Und wenn der Kuchen kleiner wird, dann muss man Kuchenstücke von anderen klauen. Seine These, der Wert kreativer Arbeit lag nie im Handwerk. Er lag schon immer in der Vorstellungskraft. Und genau darauf richtet er jetzt seine Agentur aus. Wir sprechen darüber, warum Vorstellung zur neuen Leitwährung von Agenturen wird oder Vorstellungskraft besser gesagt, warum ein Comeback der Nutzungsrechte bevorsteht und was ein Tech-Enabled Expert eigentlich können muss, um in einer neuen Wertschöpfungskette zu bestehen. Eine der klarsten Analysen, die ich zu diesem Thema in letzter Zeit gehört habe. Lieber Johannes, herzlich willkommen bei What's Next Agencies. Ich freue mich total, dass du heute da bist.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich ein zweites Mal hier sein darf.
Oh, das stimmt.
Genau.
Du weißt es noch nicht, aber ich weiß das schon, weil ich ja die Reihenfolge der Podcasts plane. Du bist Folge 200.
Wow, ich war damals eine deiner Top 10, also deiner, nee, ja, erst nicht der ersten 10. So,
ja, genau.
So ist es richtig
ausgedacht. Das weiß ich noch. Es war gerade Ausbruch von Corona. Du saßt unterm Dachspitz in deinem Privathaus. Ich saß 5 Häuser weiter in meinem Häuschen und wir haben den Podcast aufgenommen.
Oh Gott, ja, verrückte Zeit. Zwischendurch ist ziemlich viel passiert, würde ich sagen.
Genau, und ich glaube, das kleinste Problem der Agenturbranche war der kurze Corona-Dip, sondern wir haben mittlerweile ja ganz andere Themen vor der Brust. Insofern dachte ich, es ist mal wieder Zeit, dass wir eine zweite Folge aufnehmen.
Ja, da bin ich sehr dankbar, dass wir heute diesen Gedankenaustausch haben dürfen.
In Wahrheit hast du ja auch schwer gelockt, ohne dass du es wusstest, nämlich damit, dass du beim ADC eine, ja, wie ich finde, ganz intensiv diskutierte Keynote gehalten hast und mir im Nachgang, weil ich konnte sie leider nicht sehen, ich habe sie zeitlich verpasst, erzähl das, Kim, ich habe über das Geschäftsmodell der Zukunft gesprochen, ich habe da einen Plan für Mutabor. Und da habe ich gedacht, okay, ich habe selten in letzter Zeit Menschen getroffen, irgendwie, die das, ich sag mal in erster, in Punkt 1, unbescheiden, aber auch nüchtern und doch überzeugend formuliert haben. Das fand ich gut, weil im Podcast geht es um die Zukunft der Agenturen. Deswegen lass uns einfach mal direkt reinstarten. Du hast für Mutabor eine Antwort auf das Geschäftsmodell der Zukunft gefunden. Wie genau, sehen wir gleich mal. Ja. Wo liegt der Heilige Gral?
Der Heilige Gral liegt in der sogenannten Vorstellungskraft, weil ich glaube, das ist das, was uns kreative oder grundsätzlich kreativ erzogene, gedrillte Menschen unterscheidet von Menschen, die linear arbeiten oder die andere Stärken haben. Mhm. Und mit Vorstellungskraft, und da bin ich gleich mitten sozusagen in meinem roten Faden, ich habe an der Hochschule damals, als ich in der Aufnahmeprüfung war, habe ich genau so eine Frage gestellt bekommen. Da ging es um Abbildung, Darstellung und Vorstellung. Mhm. Das sollte man entwickeln auf einer thematischen Fragestellung. Und Abbildung, das ist ja das, was wir visuellen Menschen kennen. Ich zeichne dir jetzt hier eine Kuh auf eine Serviette und du erkennst, dass es eine Kuh ist. Du bist in der Lage, das Abbild zu erkennen. Darstellung, ich kann jetzt eine wahnsinnig tolle Kuh zeichnen und du sagst, boah, du bist ein Designer oder Künstler.
Mhm. Die schönste Kuh, die ich jemals
gesehen habe. Die schönste Kuh, die du jemals gesehen hast. Und Vorstellung ist die violette Kuh. Mhm. Ne? Also wo du auf einmal der Kuh eine ganz andere Bedeutung gibst. Und das ist genau das, was wir in unserer Industrie tun. Und wenn man das jetzt überträgt auf das ganze Thema KI, also diese neue Technologie, mit der wir uns alle jeden Tag beschäftigen, dann ist es genau das, was die KI uns abnimmt. Also Abbildung und Darstellung kann die absolut perfekt. Mhm. Aber wenn wir keine Idee haben, was wir eigentlich erzeugen wollen, wenn wir keine Vorstellung davon haben, was wir erzeugen wollen, dann kommen sehr vergleichbare Ergebnisse raus, die wenig differenzieren. Das ist jetzt auch das, was wir ja sehen und diskutieren, glaube ich, in der Branche. Und deswegen bin ich davon überzeugt.
Die Beigeness der Branche, ja, sozusagen, genau. Aber?
Ja, oder ne, die Qualität wird sich in Summe heben. Und was macht dann den Unterschied? Mhm. Und den Unterschied machen ja diejenigen, die einfach eine wahnsinnig starke Vorstellungskraft, eine Fantasie haben, andere kulturelle Inhalte in ihrer Lebensgeschichte gesehen haben, visuelle Ergebnisse, inhaltliche Ergebnisse sehr viel schneller beurteilen können, die einfach einen reichen Schatz an kreativer Kraft haben. Und das ist genau das, was unsere Branche auszeichnet. Und deswegen glaube ich, dass diejenigen, ob siegen oder überleben werden, die sich genau auf dieses Thema Vorstellungskraft sozusagen fokussieren und wissen, dass da das Geschäft der Zukunft ist. Mhm.
Das heißt, Vorstellungskraft, wenn wir jetzt mal ganz vorne anfangen und letztlich auch passend zur DNA eurer Agentur, geht es um die Frage, was soll diese Marke eigentlich sein? Was soll sie in den Köpfen der Menschen auslösen? Wofür soll sie stehen? Und dann später mal daraus abgeleitet, in welcher Art von Kommunikation schafft sich das Ausdruck?
Genau, also ich hätte es nicht schöner sagen können. Genau darum geht es bei Marken. Aber auch in der Kommunikation, in der werblichen Kommunikation spielt das, glaube ich, auch eine große Rolle. Also Marken, die wissen, wie sie eigentlich durch die Tür kommen, wie sie sich inszenieren, darstellen und genau wissen, für was sie stehen, also was sie genau für eine Fantasie oder Vorstellung, ne? Also wir definieren Marke auch so. Marke ist eine Vorstellung von etwas. Mhm. Ne? Ich begegne einer Marke und dann löst das in mir eine Vorstellung aus. Eine Vorstellung vom Preis, eine Vorstellung von der Qualität, eine Vorstellung von mir selbst, wenn ich mich mit dieser Marke umgebe. Am Ende eben ist es ja eine Geschichte im Kopf, die entsteht. Und diese Geschichte hat sich ja in der Regel irgendjemand vorher ausgedacht, damit das sozusagen in deinem Hirn abläuft oder diese Codes abgerufen werden. Und das ist ja in der werblichen oder sonstigen Kreativkommunikation nicht anders. Ich habe dann darüber hinaus halt, weil wir diskutieren natürlich viel über das Erlösmodell der Zukunft. Mhm. Ich habe mich halt intensiv damit beschäftigt, wie denn auch jetzt sozusagen die Geldflüsse sind. Und dann habe ich interessante Infografiken in den USA vor allen Dingen gefunden, die zeigen, wie stark halt die sozusagen die Budgets schon Richtung Tech-Industrie, ne, bei Google weiß ich, wie das so ist, ne, die ganze deutsche Medienlandschaft hat jedes Jahr da 1% Richtung Silicon Valley verloren. Und dann Mark Zuckerberg sagt, ich löse das Agenturgeschäft ab. Und das ist auch zu erkennen, ne? Weil wir ja, also wir bei Mutabor, sehen steigende Ausgaben beim Thema Credits, Coins, wie auch immer du das nennst. Also wir haben steigende Softwarekosten. Das heißt, das Geld geht heute schon aktiv. Wir können das sehen zu den Tech-Companies, also Teil unserer Kernleistung. Und wenn man das halt dann großindustriell betrachtet, dann sieht man eben, dass die unterschiedlichen Kategorien in der Agenturbranche da auch unterschiedlich betroffen sind. Und damit habe ich mich halt intensiv beschäftigt, geschaut, was sagen eigentlich unsere Wettbewerber, was sagen die Köpfe unserer Branche, ne? Was sagt so ein Matze, was sagt Florian Haller, wie sehen die großen Netzwerke die Zukunft, wie shiften die ihre Budgets um? Und dann siehst du, dass das natürlich einen riesen Impact hat. Und dieser Impact sehr unterschiedlich ausfällt. Mhm. Es gibt, Matthias Schrader sagt, bis zu 80% können im Bereich Website Development von KI ersetzt werden. 80% sind okay.
Und es ändert vor allem laut seiner These, das finde ich besonders spannend, die Nearshore-Offshore-Thematik, was wiederum spannend ist, weil das ja der große Vorteil der Networks war, der damit entfällt. andersrum gewinnt dann wieder die Frage, wer hat sich textseitig so aufgestellt, dass er das entsprechend abbilden kann.
Und er sagt auch, er braucht die Leute, die eine
Vorstellungskraft haben.
Die eine Vorstellung
davon haben. Ich glaube, er kommt vom Bedürfnis. Ne? Ja, ja. Also er nennt es Bedürfnis und sagt, überhaupt auf die Idee zu kommen, was man brauchen könnte. Ist natürlich tech-getrieben, macht das Sinn, weil er an Anwendungen denkt. Aber ich bin
in der Umsetzung sagt er halt, ja, aber am Ende brauche ich die Leute, ne, da geht es ja auch um zukünftige Jobrollen und so weiter, die eben in der Lage sind, solche Projekte eben zu beurteilen, den Code auch beurteilen zu können, die solche Projekte durchsteuern können, die wissen, was da eben rauskommen soll. So, und das ist für mich übersetzt eigentlich Menschen, die wissen sozusagen, was will ich eigentlich von der Technik haben, die wissen, wie sie hinten rauskommen wollen oder die diesen Weg dahin gut beurteilen können und das Projekt in ein sinnvolles Ziel führen. Mhm. Und das ist genau das, was wir tun in unserer Industrie. Wir wissen, was hinten rauskommen soll. Mhm. Wir haben eine starke Vorstellungskraft. Je erfahrener man ist, dann liest man einen Brief und weiß eigentlich schon, was man tun soll. Und das kann man heute natürlich sehr viel schneller validieren, sehr viel schneller iterieren, sehr viel schneller visualisieren. Mhm. Aber im Kern ist es immer noch das Gleiche.
Mhm. Und sag mal, wenn du sagst, du hast ja auch viele Quellen anguckt, dich auch mit den Entwicklungen im Ausland beschäftigt, mit Blick auf den Impact von AI auf die Leistungsbereiche in Agenturen. Ja. Es gibt ja sozusagen diese alte Diskussion, nur der vordere Teil der Wertschöpfung wird interessanter, weil der hintere Teil, also ich glaube, du nennst es Handwerk oder dann letztlich auch die Exekution, die Umsetzung, wie auch immer, das ist wahrscheinlich ja der Teil, der am stärksten von der Automatisierung betroffen sein wird. Heißt das jetzt für euch, dass ihr den Teil nicht mehr machen werdet und wollt? Oder ist es für dich einfach so eine Art Beidhändigkeit in der Kompetenz und Organisation?
Also ich würde niemals von mir sagen, dass ich in die Zukunft gucken kann. Mhm. Also
schade.
Ich habe in die Vergangenheit geguckt mich damit beschäftigt, wie haben eigentlich unsere Vorgänger kalkuliert und gerechnet? Mhm. Wie haben wir in der Ära des Desktop-Publishing kalkuliert und gerechnet? Und was passiert sozusagen mit dieser Kalkulation? Und wenn du jetzt zurückguckst, ich habe ja an der Hochschule in Kiel studiert, da gibt es noch so ein Studienfach, auch Kalkulation und Honorierung unserer Kreativleistung. Da hast du früher gelernt, Honorar, also Basisstunde, Entwicklungsstunde. Also wenn ich da meine Ideen skizziere, mal Nutzungsrecht 1 mal Nutzungsrecht 2. Nutzungsrecht 1 ist, der Kunde möchte meine Idee für unterschiedliche Touchpoints nutzen. Jetzt mal blödestes Beispiel. Ich zeichne ein Logo. Der Kunde klebt es auf den Briefbogen auf sein Auto und klebt ein Schild ans Haus. So, und Nutzungsrecht 2 ist dann, er nutzt es in Deutschland, in Europa, in den USA, weltweit, wie auch immer. So, und das sind in der ursprünglichen 70er-Jahre-Kalkulation Faktoren gewesen. Also du hast einmal berechnet die Arbeitszeit mal Nutzung 1 mal Nutzung 2 und daraus ist sozusagen Value entstanden. So, dann kam, ich bin ja ein Kind der Desktop-Publishing-Ära, das ist auch in Wahrheit die Geschichte von Mutabo, also unsere Erfolgsgeschichte. Wir waren einfach schneller mit dem Computer als unsere Kommilitonen, haben da unsere Zeitung gemacht, daraus ist unsere ganze Agentur entstanden. Und da hatten wir irgendwann mal so eine Verhandlung mit BMW und hatten damals auch so kalkuliert, guck mal, wir machen das für euch, mal das. Dann haben die gesagt, wissen Sie was, Herr Plass, wir zahlen Ihnen irgendwie 180, war das damals D-Mark oder Euro? Ich weiß gar nicht, wann war die Euro-Wende, I don't know.
Ja. 98 habt ihr angefangen, oder?
98, das war noch
D-Mark. Dann muss es vorher gewesen sein.
Dann war noch D-Mark, so. Da sind die Nutzungsrechte mit inkludiert. Ja. Und da habe ich natürlich die Klappe gehalten, weil ich dachte, was, so viel Geld, die Stunde ist ja irre. Und das hat sich aber nie wieder geändert. Also wer schafft es denn, also bis auf die Fotografen und die Typografen und die Illustratoren, kenne ich niemanden in unserer Branche, der es schafft, Nutzungsrechte zu amortisieren. Sondern wir verschenken unsere, also in der Ära des Desktop Publishing, verschenken wir vorne unsere Idee im Pitch und alle schielen sozusagen auf Nutzungsrecht 2 und 3, sozusagen umgerechnet, also auf die Multiplikation Briefbogen, Auto, Haus oder Kampagne, Social Media, whatsoever, du weißt, was ich meine. Und dann läuft die Kampagne national, international, ist dann nochmal, brauche ich ein anderes Team, brauche ich eine ganz andere, habe ich das ganze Thema Übersetzung, Adaption und so weiter. Das ist ja im Kern unser Geschäft. So, und jetzt kommt AI und macht da auch einen Strich drunter. Also die Rechnung habe ich halt aufgemacht vor Publikum. Also wir vorne verschenken unsere Nutzungsrechte. Unsere Grundidee haben wir schon verschenkt. Jetzt verlieren wir sozusagen das Ganze.
Die Tagessätze?
Die
Effizienzgewinne 1 zu 1 weitergegeben
werden. Die Tagessätze kommen massiv unter Druck. Ich habe auch gerade wieder einen großen Pitch abgeben müssen, weil die Tagessätze an einer Stelle angekommen sind, wo das einfach komplett sinnbefreit ist. Und dann geht das ganze Adaptionsbusiness, wird sozusagen automatisiert. Ich glaube, da stehen wir heute noch nicht, wenn ich so höre, was in den Agenturen abgeht. Aber es ist zu erkennen, was da passiert. Ne? Wenn man jetzt in unserer Branche schaut, auf die Brandportale und so weiter, Automatisierungsprozesse, ist zu erkennen, was da passiert. So.
Und die Frage ist ja auch, bleibt das überhaupt in den Agenturen oder kann es passieren, dass die Kunden die Automatisierungsmaschinen selber bauen und der Teil überhaupt gar nicht mehr bei uns liegt oder bei Tech-Companies?
So, und dann kommt meine Hypothese, dass ich sage, wo profitieren wir denn jetzt von künstlicher Intelligenz? Und wir profitieren natürlich davon, indem wir jetzt ja nicht nur sozusagen so einen Kommunikations- oder Markenprozess ganzheitlich einmal durchdenken können, simulieren können, sondern wir können auch das Business des Kunden simulieren. Wir wissen also eigentlich auch aus 25 Jahren oder 30 Jahren, die wir es jetzt schon mittlerweile machen, Berufserfahrung, was das wert ist, was wir machen. Das heißt, wir müssten eigentlich wieder dahin zurückkehren und sagen, was ist eigentlich das Nutzungsrecht im Kern? Also wenn ich jetzt das hier für dich mache, was bringt dir das eigentlich am Ende? Ich glaube, dass wir da hinkommen, dass wir das simulieren werden. Und dann geht mein Gedankenspiel so weit, vielleicht können wir dem Kunden sogar den Erfolg garantieren. Dass wir einfach sagen, wenn du mit uns zusammenarbeitest, garantiere ich dir, dass deine Marke sich im Markenwert verdoppelt, verdreifacht, vervierfacht. Weil wir es in der Vergangenheit sehen können, weil wir ja immer, also es gibt ja eigentlich nur zwei Kernanlässe, wann ein Unternehmen an seiner Marke arbeitet. Es macht die Braut hübsch für einen Verkauf, für einen M&A-Prozess. Oder es hat wirklich ein Problem in der Positionierung, muss da irgendwie ran. Und dann kriegt man das ja auch wieder hin. Und dann läuft der Laden wieder. Also das heißt, man sieht am Ende des Tages, ne, Interbrand, Brand Ranking und so weiter, gibt ja auch andere, die das bewerten, was unsere Arbeit wert ist. Und wenn man das argumentieren kann und das simulieren kann, was ja jetzt möglich wird, dann sind wir in einer neuen Ära des Geschäftsmodells und garantieren vielleicht zukünftig Erfolg.
Das heißt, du willst ja klar in die wertbasierte Vergütung rein. Und die ist ja, ich sag mal, von allen gewünscht, aber immer in der großen Schwierigkeit versehen, dass man nicht so richtig messen kann, wie der Wertbeitrag entsteht oder worin er begründet ist. Jetzt sagst du, KI wird uns auch dabei unterstützen. Also erstens die Erfahrung, aber letztlich auch KI-basierte Modelle können helfen, diesen Wertbeitrag zu ermitteln, sodass wir vielleicht sogar eine Gelinggarantie geben können für das, was wir da an Wert schaffen.
Ja.
Hast du schon eine Idee, wie das gehen kann?
Also wir fangen jetzt mal an, mit kleinen Kunden über sowas nachzudenken. Ja. Weil du prototypst das ja quasi erstmal mit kleineren Unternehmungen, die sozusagen, die dir ganzheitlich zuhören, wo du in allem drin steckst und versuchst mal zu überlegen, wie das denn überhaupt gehen kann. Wir haben ja oft auch das Geld gar nicht, um dich zu bezahlen. Na, wir haben in der Startup- und Dotcom-Ära ja uns auch mal schon an Unternehmen beteiligt oder so mitgearbeitet. Das ist so ein Modell, wo wir uns so langsam rantasten und gucken, was ist das eigentlich wert. Aber wir machen auch viel Rückschau. Also wenn du dir anschaust, wie bestimmte Marken jetzt bewertet werden, die wir vor 3 Jahren mal gedreht haben, oder wenn du die Erfolgsstories auch von deinen Kunden hörst, so, und dann tritt man natürlich irgendwie in eine andere Diskussion mit dem Kunden. Fragt sich, hast du nicht Lust, darüber mal nachzudenken?
Spürst du eine Offenheit bei den Kunden?
Die Kunden sind natürlich alle noch in zwei Welten oder in vielen Welten. Also noch sind wir ja nicht zusammengeführt. Das ganze Technologiethema ist auf Kundenseite auch längst nicht so weit. Und der Einkauf hat mit dem ganzen Thema ja sowieso nichts zu tun. Die vergleichen ja immer noch Birnen mit Birnen. Ne? Also das ist ja die Situation.
Und sag mal, deine Vision, ne? Wäre das dann, wir kommen zurück zu einer Art Nutzungsrechten oder wir kommen zurück zu einem Pauschalpreis X, der sich aus einer Prognose des Wertbeitrags ermittelt hat? Also was ist das, wo du hin willst?
Genau das.
Ja?
Also im Grunde kannst du sagen, dass das 70er Jahre Nutzungsrechte-Modell gar nicht so schlecht gedacht war. Ich habe da so ein Ding ausgegraben. Ich habe mich in meinem Studium auch viel mit Anton Stankowski beschäftigt. Ne? Der ist der Schöpfer des Erscheinungsbildes der Deutschen Bank. Der hat damals einen Bild-Zeitungstitel gehabt. Da stand Maler verdient mit 5 Strichen 100.000 Euro, 100.000 D-Mark. war ein Bild-Zeitungstitel. Mhm. Ne? Hat sich die Presse drüber lustig gemacht. Wie kann man denn so viel Geld ausgeben? Aktuell gab es auch zu dem Zeitpunkt, als ich einen Vortrag gehalten habe, so ein Thema, glaube ich, mit dem Logo in Rheinland-Pfalz.
Mhm. Oh ja, stimmt. Ne?
Oder damals Kurt Weidemann und das Deutsche Bank-Logo. Das war ein Riesenskandal. Mhm. Wie kann man denn Kurt Weidemann, ich glaube, das waren damals 200.000 Euro oder so, für den roten Rahmen um das Deutsche Bank-Logo, Deutsche Bahn-Logo geben, ist ja immer wieder, dass sich da Menschen ereifern und den wirklichen Wert gar nicht sehen. Auch wenn du dann heute auf die Markenkapitalisierung der Deutschen Bank schaust und nur Brand Value, nach welchem Ranking auch immer, dann reden wir über Milliardenbeträge. 7,6 Milliarden ist, glaube ich, das Brand Value von der Deutschen Bank. Mhm. Ne? Klammer auf, verdient die Familie Stankowski dann auch mit? Fragezeichen, Klammer zu. Nee.
Aber wenn du jetzt in deiner neuen Welt Angebote schreibst, bist im Pitch, stehst im Einkauf gegenüber, wie gehst du dann vor? Oder was wäre deine Argumente? Was steht auf diesem Zettel, der dein KVA ist?
Ich glaube, im Pitch funktioniert das auch nicht. Okay. Weil der Pitch
lebt. Das Procurement ist dafür
auch nicht. Der Pitch ist der Prozess der Desktop Publishing Era. Mhm. Der Pitch ist der Prozess der Desktop Publishing Era. Davor hat man ja anders gearbeitet. Da hat man sich ja seinen Partner auch anders ausgewählt. Und wir haben ja durchaus Kunden, die nicht über den Pitch zu uns kommen, sondern über Empfehlungen oder über, wir haben gesehen, was sie da gemacht haben. Das ist ja super erfolgreich. Können sie sowas auch für uns machen? Oder die von Agenturen kommen und irgendwie frustriert sind, weil es da nicht funktioniert hat und irgendwie hören da, irgendwie mit denen kriegt man es hin. So, und dann ist man ja nicht in einem klassischen Einkaufsprozess. Und das ist ja auch der Kern unseres Geschäftes. Pitch ist, weiß ich nicht, was ist das, ein Auswärtsspiel? Aber wir spielen ja auch ganz viel zu Hause.
Mhm. Mhm. Würdest du sagen, das ist ein Auslaufmodell?
Das ist eine sehr gute Frage.
Man wünscht es sich
ja. Es ist natürlich Wunschgedanke. Auf der anderen Seite, jede Geschäftsanbahnung ist ja irgendwo schwierig. Ne? Ich glaube, es braucht den Pitch einfach auch, um fit zu bleiben, um auch zu gucken, wie Wettbewerber agieren, vielleicht heißt es zukünftig anders.
Gut, gibt es ja auch schon die Entwicklung. Ne? Es sind dann Chemistry Meeting, Engagement Workshops, you name it. Wie ist das im Design? Gibt es auch Engagement Workshops?
Ja, das gleiche im Grün. Aber was ich beobachte ist, das ist ganz witzig, dass die Kunden jetzt gar nicht mehr so sehr beim visuellen oder kreativen Ergebnis sind. Mhm. Da spürt man schon, dass die KI die Dinge gleichzieht. Mhm. Ne? Das finde ich ganz interessant.
Das heißt, worauf gucken Sie? Auf markenstrategische Grundlagen?
Auf die Menschen
und
natürlich den Preis. Mhm. Das ist schon interessant. Also es gibt kaum noch, also wenn ich jetzt die letzten Dinge anschaue, die so in den letzten 3 Monaten gelaufen sind, würde ich sagen, der Kunde hat Schwierigkeiten zu sagen, was ist denn jetzt hier die beste Lösung? Mhm. Und schaut wieder auf die Menschen. Mhm. Und die Preisdruck haben, schauen auf den Preis. Die keinen Preisdruck haben, schauen auf andere Themen. Die schauen auf Speed oder, also Tempo spielt eine große Rolle. Tempo ist
ein Thema. Was ich in den letzten Pitches wahrgenommen habe, das fand ich ganz interessant, das heißt seitens der Pitch-Beratung immer, nee, der Kunde sucht, das ist denen total wichtig, ein Partner für die nächsten Jahre, nicht die nächste Kampagne. Und in Wahrheit brauchen die aber die Sicherheit, dass das, was auf dem Tisch liegt, die nächste Kampagne ist.
Ja, natürlich.
Das ist der große, also das ist das Absurde daran. So, weil du suchst dir ja eine nächste Kampagne aus.
Das ist nicht hochgradig menschlich. Du suchst eigentlich immer den Partner, der dir irgendwie deine
Themen... Der dir das Schlüssel fertig gibt.
Der mit dem auch gerne zusammenarbeitest und wo du das Gefühl hast, oh, der trägt mich jetzt hier durch die nächsten 3 Jahre und dann kriege ich irgendwie Ruhe rein und habe tolle Arbeitsergebnisse. Das suchen doch im Grunde
Das finde ich ist ja auch total nachvollziehbar, weil bei Marken geht es ja auch um Vertrauen und in diesen Beziehungen geht es auch um Vertrauen. Das heißt, wenn du den Leuten erzählst, pass auf, das hat folgenden Wert, wenn wir das jetzt machen, dann müssen die dir das ja auch glauben können und denken, irgendwie der Johannes Plass, irgendwie mit dem und mit Mutabor kann man genau das machen. Deswegen nachvollziehbar, würden sie sich nur das Design aussuchen?
Ja, guck mal, wenn die künstlichen Intelligenzen, die Agenten, auf die uns dann ja auch die Softwareindustrie, wir spüren ja auch, was in der Softwareindustrie passiert, wie der immer intelligenter, immer smarter, du musst ja quasi schon gar nicht mehr drüber nachdenken. Na, die Prozesse. Es wird ja ganz viel Kreativität auch sozusagen mit in die Software reingelegt. So, wenn alle also noch krasser equipped sind und sich jetzt schon die Arbeitsergebnisse immer weiter angleichen, was macht dann den Unterschied? Und da ist wieder meine Eingangsthese.
Die
Menschen, die, wo du das Gefühl hast, der guckt ein bisschen größer, der guckt nicht nur jetzt hier auf die Aufgabe, sondern der hat den ganzen Kontext verstanden und so. Und so, das merken wir auch bei den Wettbewerben, wir geben mit ganz viel Kontext rein. Mhm. Wir arbeiten uns richtig in die Branche ein, weil das auch viel einfacher geworden ist. Wir versuchen sozusagen die Branche so gut zu verstehen wie der Kunde. Mhm. Und erst dann geht eigentlich unsere Story los. Mhm. Und damit, glaube ich, es werden andere auch so machen, aber das verändert auch viel in der Art und Weise, wie man auftritt. Mhm.
Und sagen wir, solange das Procurement noch nicht so weit ist und das noch nicht das Mittel der Wahl in Pitches sein kann und du dich auf die konzentrierst, die du gut kennst, wo du, ich sag mal, irgendwie bis zur Vorstandsebene, die das entscheiden, eben auch nah mit den Teams zusammenarbeitest. Wie funktioniert es mit dem wertbasierten Honorar? Also ist es am Anfang jetzt zunächst mal ein Pauschalbetrag, weil du sagst, pass auf, aus der Erfahrung weiß ich, das, was wir hier tun, ist, ich sage jetzt mal was, 300.000 Euro wert und deswegen, das garantiere ich dir, das sind die Deliverables und das ist mein Fixpreis? Oder würdest du sagen, ich möchte für die nächsten 5 Jahre an dem Wachstum des Markenwerts partizipieren und das ist wie so eine Art Ratenzahlung des Kaufpreises?
Also beide Modelle sind, denke ich mal, in der Diskussion und denkbar. Ich kann es ja nur sozusagen von den kleinen Companies berichten, wo wir halt in der Entwicklung sind und da gucken wir halt gemeinsam auf den Business Case und da sagen wir, guck mal, der Teil wird Marke und Marketing sein und das gibst du uns und dann schauen wir mal, wie du das wieder abträgst sozusagen. Mhm. So, und das, und weil wir wissen, wenn man das so macht, wird das erfolgreich sein, entwickelt sich dann sozusagen dieser Teil entsprechend in der Zukunft nach vorne. Also.
Und ihr committet euch am Anfang auf KPIs, anhand derer ihr das messt und dann sagt ihr irgendwie, ist es Bonus, Malus?
Genau, so in die Richtung. Mhm. So, das sind jetzt so erste Gehversuche.
Ob ist ja eigentlich auch schön ist, also im Sinne des Commitments.
Mit Unternehmer auf der anderen Seite des Tisches. Wie man das jetzt, ich sag mal, wir haben ja auch viel Mittelständler, viel DAX, MDAX, so, da ist das, da ist man ja selten wirklich in Gesamtbusiness Case in der Diskussion. Mhm. Und da versuchen wir halt hinzukommen. Mhm. Über Präsentationen, indem wir sagen, so, die siehst mal ganzheitlich, wir können es auch ganzheitlich sehen, genauso wie du. Mhm. Das ist ja, da starten wir gerade.
Mhm. Ist ja übrigens auch Ganzheitlichkeit ist ein gutes Stichwort, weil du ja auch gesagt hast bei deinem Vortrag, der Kuchen wird kleiner. Also da müssen wir einfach irgendwie die Realität betrachten. Genau. Das ist so. Du hast auch gesagt, es geht viel zu den Tech-Companies. Es wird viel Inhousing betrieben, alle möglichen Varianten sozusagen, warum der Kuchen kleiner wird. Du hast auch gesagt, dass ihr euch ganz bewusst auch dank AI letztlich in andere Gefilde vorwagt. Ja. Das heißt, selber auch die Wertschöpfung erweitert, weg von der reinen Markendesign, Markenstrategieagentur. Jetzt habt ihr einen Advertising-Ableger gegründet, eine Unit. Das heißt, eine Strategie ist dann auch, also von ich sag mal, der strategischen Ausrichtung, dass ihr die Wertschöpfung ausweitet in mehrere Bereiche des Marketings.
Ich habe auch gesagt, dass wenn der Kuchen kleiner wird, dann muss ich natürlich auch ein Stück Kuchen von dem anderen klauen. Mhm. Ne? Mhm. Sonst geht das ja nicht auf in meinen Umsatzerwartungen. Also wenn mein
Außer du bist so gut in deiner Nische, dass alle anderen abkacken und ein Stück.
Diese Nische, die gibt's nicht mehr. Ja. Also was wir beobachten ist, wir treten gegen andere Wettbewerber an. Mhm. Also das greift schon, weil wir auf einmal nicht mehr in unserer Bubble sind, sondern in einer anderen Bubble. Ich beobachte auch, und darüber hatten wir hatten es kurz gestriffen, bevor wir hier in den Podcast eingestiegen sind. Wir haben ja eine sehr günstige Personalsituation, die ja auch dadurch verursacht ist, dass die großen Holdings auch plakativ in der Presse angekündigt haben, Personal abzubauen und dieses Personal auch tatsächlich im Markt ist. Mhm. So, und das führt ja auch auf Kundenseite zu Unsicherheiten. Bin ich denn überhaupt gut beraten, wenn ich mein Business zu diesen Unternehmen trage oder sollte ich mich nicht eher in Richtung der Unternehmen orientieren, die Inhaber geführt sind, die nicht so ruppig mit ihrem Personal umgehen. Und witzigerweise beobachten wir, dass wir auf einmal nur noch im Wettbewerb sind mit inhabergeführten Agenturen. Mhm. Das finde ich sehr interessant. Mhm. Ich weiß nicht, ob die These stimmt. Also da ist noch zu wenig Daten da so. Aber wenn wir dann so hören, so ja, der Wettbewerb ist ja so und so ausgegangen, jetzt können wir auch sagen, wer dabei war. Ja. Und auf einmal hören wir, huch, So. Ich habe also jetzt noch nicht
es
mit
gibt eine Sehnsucht nach inhabergeführten Agenturen, nach Unternehmertum auf der anderen Seite, nach Verlässlichkeit, nach Vertrauen.
Ich weiß nicht, sind wir in einer Krise oder nicht? Ich weiß das nicht. Oder sind wir einfach in einer Transformation? Ich tue mich mit dem Wort Krise schwer. Mhm. Weil Krisen, ich habe ja so einige Krisen als Unternehmer erlebt. Mutabor, wir sind Mitte der 90er gestartet, 98 offiziell die Agentur gegründet. Wir haben die Dotcom-Blase platzen sehen, Entschuldigung. Mhm. Wir sind durch Lehman durch, wir sind durch Corona durch und so weiter und haben eigentlich beobachtet, dass die Kunden sich schon immer in solchen Zeiten in Richtung bestimmter Agenturgrößen orientieren. Ne, Sicherheit durch Größe, also muss schon irgendwo ein Player sein und gesunde Zahlen haben. Das wird ja dann auch, merken wir auch, ne, dann kann das ja auch tracken, wer da hinten rum die sozusagen Liquiditätsanfragen macht. Und auf der anderen Seite, Menschen, von denen du weißt, so die bleiben bei der Stange. Mhm. Ne? So in der Krise bist du gern in einer guten Gemeinschaft. So, und das habe ich da erlebt. Ob das jetzt so ist, ich weiß es nicht. Ich sehe erste Anzeichen dafür. Ich weiß nicht, ob es eine Krise ist oder ist es nicht eher eine Transformation, einfach eine technologische Transformation. Ich würde es nicht als Krise bezeichnen.
Habe ich das gemacht?
Nee. Aber es wird ja viel diskutiert. Ja, Deutschland in der Krise, das Land ist in der Krise, weil die großen Industrien in der Krise sind. Das war ein völlig anderes Thema. Wir haben ja auch Industrien, die sehr gut laufen. Und auf denen performt unsere Agentur auch gerade sehr gut.
Ich glaube, dass beides zusammenkommt. Natürlich hast du letztlich dadurch, dass wirklich auch Kernindustrien Deutschlands unter massivem Druck stehen, weil sie selber Transformationen verschlafen haben, weil sie selber unter wirtschaftlichem Druck stehen. Und zusätzlich kommt die Transformation des Marketings, weil man sieht ja auch in diesen Infografiken, in welchen Branchen hat AI den größten Impact der Automatisierung. Da sind wir aber mal ganz weit vorne zusammen mit Sales und IT. Das heißt, das trifft uns dann sozusagen in Doppelte. Aber es zwingt uns ja eben, und das ist ja das Schöne, das auch komplett neu zu denken, was man ja immer nur dann tut, wenn man in so einer Situation ist. Das machst du ja nicht, wenn dir die Sonne aus dem Hintern scheint, sondern das machst du nur dann, wenn es sinnvoll ist, darüber nachzudenken, weil es endlich ist.
Auf dem ADC-Festival sind natürlich auch viele Einzelunternehmer auf mich zugekommen, Fotografen, Illustratoren. Mhm. Was passiert denn da jetzt? Ne? Und ich glaube, wenn sich der Kreative selber zurückbesinnt auf seine Kernkompetenz, nämlich einfach ein anderes Hirn zu haben als andere, Vorstellungskraft zu haben und sich so ein bisschen löst von seiner fachlichen Disziplin und AI als Chance sieht, seine Disziplin zu erweitern. Der Fotograf, der sicherlich viel besser Bilder prompten kann als der Artdirektor. Der Artdirektor, der auch eine Fähigkeit hat, Text zu beurteilen, vielleicht auch selber Text auf einmal schreiben kann, weil er weiß, was er haben möchte. Und wenn man das dann irgendwie, also wenn jeder das nicht als Einschränkung, sondern als Chance betrachtet, einfach seine Kompetenz zu erweitern, und so machen wir es ja auch als Agentur, wir sagen, wir sind dann vielleicht irgendwann nicht mehr reduziert auf Marke und Kommunikation, sondern vielleicht kommen auch ganzheitliche Produktvision, Unternehmensvision, Geschäftsmodelle hinzu, weil wir das ja denken können. Ne? Jeder Grafiker hat, als ich studiert habe, mal über ein Plattenlabel oder ein T-Shirt-Label oder was auch immer nachgedacht. Etsy ist voll von irgendwelchen Kreativen. Ich denke, wir sind jetzt erstmals durch Technologie in der Lage, dass Kreative einfach sich nicht mehr beschränken müssen auf ihre Fachlichkeit, auf das, was sozusagen Desktop-Publishing-Ära, ne, die Aufteilung unserer ganzen Fähigkeiten in Einzeldisziplinen, sondern dass man das eher wieder zusammenfasst. So, wer das
wie
so versteht,
du,
der ist erfolgreich.
Das Thema DNA und Kultur, weil ich denke schon, also zumindest war es bisher immer so, dass Mitarbeitende, die in einer Designagentur groß geworden sind, lange gearbeitet haben, gucken ganz anders auf die Dinge, arbeiten ganz anders, Prozesse, auch Zeiträume sind anders als jetzt zum Beispiel jemand, der in einer Social-Media-Agentur arbeitet. Jetzt kann man sagen, naja, klar, wir machen auch eine Social-Media-Unit, wir machen eine Werbekampagnen-Unit neben Design als Ursprungs-DNA von Mutabor. Ist es trotzdem nicht so, dass man immer von der DNA her eine Designagentur ist und mit dem Blick eines Designers die Dinge betrachtet? Also ich glaube schon, man wird das alles machen können, aber es ist immer gar nicht so leicht, weil ich komme ja selber aus dem Content-Marketing und ich habe 10 Jahre gebraucht, bis Kampagnenteams und Content-Marketing-Teams
überhaupt
verstanden haben, ach so, so macht ihr, wir machen es halt ein bisschen anders, weil, also es gibt ja auch immer Reibungsverlust und mein Eindruck ist immer, man bleibt doch ein Stück weit, es ist immer die Handschrift der DNA woher die Agentur ursprünglich mal kam.
Unbedingt, würde ich dir total recht geben. Wir haben an einer interdisziplinären Hochschule studiert mit Architekten, Industriedesignern, freien Künstlern. Wir haben ja früh das ganze Thema Experiential Marketing, Klammer auf, was by the way tot ist, Klammer zu. Davon hat die Agentur ja lange gelebt. Also ne, in der interdisziplinären Zusammenarbeit von Designern, Architekten, die sind sich jetzt vielleicht nicht so fremd wie Werber und Designer. Aber jetzt haben wir die halt mit an Bord. Das ist auch ein Integrationsprozess, ein Umdenken. Das ist völlig andere Kultur und völlig andere Denkweise. Aber da entsteht ja was Neues. Und ich würde sagen, wenn wir dann jetzt, und wir beobachten das ja, dass wir dann auch gegen die anderen Werbeagenturen antreten auf vergleichbaren Aufgabenstellungen, dass wir natürlich dann eine andere Brille aufhaben. Aber das macht es ja für den Kunden auch wieder spannend. Ne? Die einen sind kommen eher aus dieser vertrieblichen Denke oder Creative-Denke. Und wir kommen halt aus dieser eher in langen Linien denkenden Markendenke und sind total irgendwie da gefangen und zwingen dann unsere Kommunikations-Werbeleute in Marke zu denken. Das ist, glaube ich, für den Kunden sehr spannend.
Nochmal eine ganz andere Frage, weil mich das auch beschäftigt. Jetzt sagt man ja, wenn wir möglichst alles, was in dem umsetzungshandwerklichen Bereich liegt, automatisieren, dann haben wir Effizienzgewinne. Wenn wir uns in unserem Erlösmodell klug anstellen, dann müssen wir die nicht einfach eins zu eins weitergeben, sondern können ja die Zeit, die da frei wird, nutzen, sie auf, wie hast du es genannt, Vorstellungskraft, strategische Gedanken, Konzeptionen zu verwenden. Jetzt ist es ja aber so, dass die Menschen, die handwerklich sehr gut sind, nicht zwangsläufig auch immer genau die gleichen sind, die die Vorstellungskraft haben, die Konzepte machen, die gut in Strategieentwicklung sind. Was mich unternehmerisch beschäftigt ist, kannst du das, also kannst du die so upskillen über AI-Kompetenzen, dass sie künftig eine neue Rolle in der Organisation haben, in einem stark automatisierten handwerklichen Bereich? Oder willst du sie zu Menschen für den Vorstellungskraftbereich machen?
Von Peter Kabel, mit dem ich schon vor 4,5 Jahren oder so über AI diskutiert habe, ist lange her, der hat gesagt, das wird eine Technologie für Alte werden. Ne? Mit der Begründung, dass die ja quasi am besten beurteilen können, was für ein Ergebnis erzeugt ist, weil sie halt schon alles Mögliche gesehen haben, weil sie einen ganz anderen Erfahrungsschatz haben. Und das ist auch, das ist meine Erfahrung im Daily Business. Klingt hart, aber es ist wirklich nicht so, dass die kreativen Jungen, denen man jetzt eigentlich unterstellen müsste, dass sie diese Technologie natürlich viel besser beherrschen. Ne? Software-Skills waren immer bei jungen Leuten in der Regel besser als bei den Alten. Aber die Alten haben, der Alte klingt so komisch, die Berufserfahreneren, die haben natürlich,
Urteilskraft, Erfahrung, das alles. Aber meine Frage zielt nicht auf jung und alt oder erfahren und nicht erfahren, sondern ich sag jetzt mal Grafikreinzeichnung versus Designkonzept.
Ja.
Wirst du Menschen, die jetzt Grafik und Reinzeichnung machen, zu Leuten bringen, die diese Vorstellungskraft haben und die Maschine, weil die haben ja vorher auch nicht Konzepte gemacht. Wenn das aber der Teil ist, wo die Wertschöpfung entsteht, was machst du mit den anderen?
Also ich glaube, dass der Großteil über die Jahre halt ne, vorstellungstrainierte Experten werden. Aber wir sehen ja, dass in bestimmten Kategorien unserer Branche, Reinzeichner ist ein super Beispiel, wir suchen by the way händeringend Reinzeichner, dass das, also dass dieser Heritage-Arm der Industrie, der wird ja bleiben. So. Und
aber eben stärker automatisiert. Das heißt, ihr guckt da eben.
Ja, ob der so automatisiert werden wird. Ich glaube, es gibt gerade so im Printbereich gibt es ja nach wie vor sehr viel Craft. Oder im Experiential Marketing hast du einfach Events. Da müssen die Leute physisch vor Ort sein. Das ist was anderes als jetzt, ich baue Webseiten. Du hast Bereiche, die sind nach wie vor sehr human-intensiv. Und es gibt halt Bereiche, da wird das stärker automatisiert ablaufen. Und diejenigen, die halt in diesen, ich sag mal, eher handwerklichen oder physischen Formaten sind und auch beheimatet sind, die müssen sich vielleicht gar nicht so stark verändern. Was sich ganz stark verändert, ist natürlich die ganze Entwicklung.
Entwicklung, du wirfst mir immer so gute Stichworte zu, die mich dann zu anderen Bereichen führen, als hätten wir es einstudiert. Aber
haben wir doch.
Haben wir, oder? Wir haben alles durchgeskriptet. Nee, haben wir nicht. Ihr seid ja damals auch groß in der Presse gewesen mit dem Thema, ich sag mal, markenkonforme Bildgenerierung über AI-Support-Systeme und so weiter. Hab das ja sehr früh auch lanciert, Prototypen gebaut für unterschiedliche Marken. Welche Art von AI-System, weil es ist ja, das meinte ich vorhin mit der Beidhändigkeit, es ist die Vorstellungskraft, es ist dann aber eben auch die Möglichkeit, in andere Bereiche vorzudringen, sich aus dem Vorstellen relativ schnell der Konzeption und Umsetzung zu nähern. Welche Art von AI-Landschaft habt ihr euch geschaffen? Du hast vorhin Florian Haller genannt, der Serviceplan auch ein ganzes System darum gebaut hat. Das wird ja Teil des Erfolgsgeheimnisses von Agenturen sein, dass man techseitig gut aufgestellt ist. Welchen Weg habt ihr da gewählt?
Also wir waren da ja unterwegs, vor allem getrieben von Burkhardt, der das auch international vorgestellt hat und anseitig empfohlen geht mit dieser Idee in Silicon Valley. In Deutschland versteht das eh keiner. Baut eine eigene Firma, macht das groß. Das haben wir dann nicht gemacht, weil wir das immer als, wie sagt man, Schnellboot verstanden haben, um uns mit dem Thema auseinanderzusetzen, um Möglichkeitsräume aufzuzeigen und weil wir never ever die finanzielle oder Workforce eines Big Techs haben und es war immer klar, dass die das früher oder später natürlich ownen werden, uns da überholen und so ist es ja auch. Aber was es halt hinterlassen hat, ist, dass wir eben sagen, wir sehen eine hochdynamische Softwarelandschaft und wir müssen wöchentlich, monatlich unsere Softwarelandschaft überprüfen. Wir haben, anders als jetzt zum Beispiel Omnicom mit OmniAI oder die großen Player, die sich entschieden haben, eigene sozusagen Softwarelösung im Lizenzmodell so als Vision zu entwickeln, daran glaube ich persönlich nicht, weil du niemals gegen die Power aus dem Silicon Valley ankommst, sondern wir müssen wissen als unabhängiger Player, welches System eigentlich gerade für die spezifische Aufgabe die beste Performance liefert. Und da stecken wir sehr viel Energie rein. Also wir haben ein Team, wir haben eine leitende Person, die sich intensiv damit beschäftigt, welches Tool hat gerade wieder welches Update. Das haben wir vor 3 Wochen noch so gemacht, das sollten wir jetzt anders machen. Wir haben quasi wöchentlich sogenannte Hackathons, weil wir auch festgestellt haben, dass das einzige Format ist, wie ich die Leute wirklich in dieses andere Arbeiten bekomme, wo Mitarbeitende mit ihren Themen in so einen Hackathon gehen und sagen, mache ich heute so. Und dann stellt unser Niklas vor, was sich da gerade softwareseitig getan hat. Und dann wird das gemeinsam erarbeitet, wie man das jetzt mit dem anderen AI-Tool oder mit dem anderen Agent oder dem anderen Prozess macht. Und dann wird von dem Moment an, die Leute gehen aus dem Hackathon raus und arbeiten anders. Das habe ich so in der Geschichte auch nie erlebt, so Fortbildung und so immer schwieriges Thema. Dann macht man eine Fortbildung und dann anschließend arbeitet man weiter wie vorher. Aber die Mitarbeitenden sehen halt, was sie plötzlich machen können.
Ja, und nicht nur schneller, sondern ganz andere Sachen, die sie vorher nicht konnten.
Ja, und wir wollen ja, wir
Berater können plötzlich Visuals bauen. Ich weiß, also sind vielleicht noch nicht ideal, aber zumindest können sie es kurz.
Du, ganz ehrlich, wir lachen da intern auch noch drüber, kleine Insight. Ich bin aktuell auf wieder viel im Neugeschäft und ich kriege natürlich keine Leute, ist ja klar. Die sind ja alle woanders und in anderen Themen drin. So, das heißt, ich mache ganz viel mit 1, 2 Oldies, sehr erfahrenen Leuten, die einfach die Vorstellungskraft haben und dann einfach die Dinge komplett durchprompten. So, und da kommen Arbeitsergebnisse raus, die sind, also die schocken auch teilweise die Leute in der Agentur, die dann noch in anderen Arbeitsprozessen sind. Und das führen wir uns dann eben gegenseitig vor und das führt natürlich zu einem massiven Umdenken. Also ich sag mal, es geht darum, die Arbeitsweisen permanent zu hinterfragen.
Und habt ihr euch das, weil, also bei uns ist es genauso, wir glauben auch nicht daran, dass du dir ein eigenes Tool aufbaust oder Software as a Service lizenzierst an Kunden, das ist nicht unser Modell. Nein. Unser Modell, wie du sagst, ist die Vorstellungskraft, deswegen ist das auch genau der richtige Weg, sich darauf zu fokussieren. Das heißt, wir betrachten auch die Tool-Landschaft. Ne? Und ich finde es immer interessant, draußen reden alle über Agentic Workflows und alles ist dann durchorchestriert und dann gibt es einen Chief of Staff AI Agent, der alle anderen orchestriert. Ich weiß nicht, wie viele in dem Bereich, in dem wir unterwegs sind, so voll automatisiert wirklich arbeiten. Weil ich glaube schon, es braucht auch dieses, nee, für diese Aufgabe ist es jetzt das und das müssen wir jetzt mal anders angehen und deswegen ist es das. Also habt ihr voll automatisierte Workflows, die dir das durchhühnern?
Wir sind auf dem Weg dahin. Ich sehe es so. Also aktuell wird, glaube ich, und das geben ja auch die Zahlen und Datenfakten der Softwarehersteller her. Aktuell wird eben noch sehr viel klassisch gepromptet auf einer spezifischen Aufgabenstelle. Ich, in Anführungszeichen, in meinem Homeoffice im Dialog mit der Maschine. Ja, ne? So, das ist, glaube ich, gerade der Kern. Wo wir stehen, ist, dass eben Teilaufgaben, ne, du hattest gerade das Thema Bildsprache, das kann man natürlich heute sehr gut in einem agentischen Workflow simulieren oder erzeugen. Das sind so Dinge, die passieren, die auch Teil unserer täglichen Arbeitsweise sind. Und das Tolle ist, ne, jetzt beispielsweise in Figma kommt das Thema jetzt ja gerade mit einem neuen Release, dass dann einfach Mitarbeitende quasi selber wie Agenten in diesem Workflow an dem Figma-Board arbeiten und die Dinge sozusagen intelligent vernetzt zusammenstecken und dann solche Workflows haben, die ein Arbeitsergebnis erzeugen und wo ich eben auch nachvollziehen kann, wo kommt das her, was muss ich ändern, damit das Ergebnis anders aussieht. Also das ist sozusagen, die Puzzleteile werden, weil die zusammengesteckten Puzzle werden, wie sagt man, vielleicht ein blödes Beispiel. Vorher hatte ich ein Puzzleteil, jetzt habe ich 5 Puzzleteile. Das Gesamtpuzzle ist zu erkennen. Ob das sinnvoll ist, im Gesamtpuzzle zu denken, würde ich auch nochmal ein Fragezeichen drin machen, weil dann verliere ich ja wieder ganz viel Agilität im Teilprojekt oder im Teilprozess.
Das ist, glaube ich, genau der Punkt, ne? Weil wenn du alles standardisiert immer durch denselben Workflow ballerst, wird ja genau dieser Moment, dass einer sagt, nee, Moment, hier wäre aber das spannend. Was wir auch haben, da gebe ich dir total recht, ne, ist gerade im bildgebenden Verfahren oder im Bewegtbild oder Audio, ne, dass du sagst, du hast einen Main Creative und daraus kannst du plötzlich alles automatisiert ableiten, was du einmal vordefiniert hast. Da wäre es ja irre, machst alles mit der Hand zu Fuß. Also diese Art von Workflows, die machen total Sinn. Aber dass man jetzt sagt, vom strategischen Sprungbrett bis hinten raus ist alles durchautomatisiert. Also da gibt's ja so viel, wie sagt man immer so schön, Human in the Loop.
Ja. Aber es ist schon spannend, darüber nachzudenken. Also ich sag mal so, vielleicht sagen wir zukünftig neue Geschäftsanfragen grundsätzlich gar nicht mehr ab, sondern sagen dann, okay, vielleicht ist es nicht interessant für uns, aber vielleicht können wir es durch so einen automatisierten Prozess erstmal bedienen.
Wir jagen es mal durch und gucken, was rauskommt.
Und dann kann man immer noch gucken, ob wir damit weiterkommen oder nicht. Also solche Überlegungen haben wir, aber wir sind noch nicht so weit. Das ist so etwas, das sehen wir, dass das kommt. Und da kann man auch viel von diesen Teilprozessen dann schon an den nächsten Puzzlen und so weiter. Aber ob das dann die Arbeitsweise der Zukunft sein wird, I don't know.
Genau dazu passt ja auch die Frage der Flexibilität. Du hast vorhin auch gesagt, irgendwie Geschwindigkeit ist wichtig. Am Speed Ende auch, genau, Speed ist alles. Flexibilität wird bei der Art der Volatilität unseres Geschäftsmodells auch wichtig bleiben. Wie stellt ihr euch organisatorisch auf? Also verändert sich, das ist ja zwangsläufig so, ne? Wenn sich an den Kompetenzen was verändert, der Kuchen wird kleiner, deswegen klaust du andere Kuchenstücke. Wie wirkt sich das auf eure Organisationsstruktur aus?
Wir kommen ja quasi von einem Modell, wo sozusagen ganz viele Fachdisziplinen nebeneinander liegen. Ne? Die heißen bei uns ja Mutabor Brand Spaces, Mutabor Brand Experience, Mutabor Packaging, Mutabor XYZ. Und wir sind quasi dabei, die wieder zusammenzufahren. Ne? Dass wir wirklich so Kompetenzzentren haben, die eher das Need des Kunden bedienen. Wir haben so ein Narrativ, da sind wir noch nicht mit draußen. Das nennen wir Warehouse, wo wir dann sagen, so, das könnte eine Fusion von Packaging, Spaces und so weiter sein, wo wir auch sagen, alles, was in irgendeiner Art und Weise im Handel passiert, was Kunden da interessiert, wie ist die Journey durch den Laden, wie sieht die Architektur aus, wo sind meine Störer, wie steht die Verpackung im Regal, wie läuft der Kunde dran vorbei, wo sind die Touchpoints, wie oft taucht die Marke wo im Handel auf, dass das sozusagen eine gesammelte Kompetenz ist, in der ja dann Architekten, Packaging Designer, Customer Journey Experten und so weiter zusammenarbeiten, die ja vorher auch auf Kundenseite streng getrennt wurden, weil der Kunde schreibt eine Journey aus als Beratungsprojekt und schreibt eine Architektur aus als Retail-Projekt und schreibt eine Verpackung aus oder eine Handelsmarke aus als Product-Touchpoint oder wie auch immer. Also so glauben wir, so verändern wir die Agentur gerade.
Das eine ist ja, wie arbeitet man integrierter und cleverer zusammen? Das andere, das beschäftigt mich auch sehr, ist die Frage, du hast dann ja irgendwie, früher haben sich Agenturen ja über die Anzahl von Mitarbeitenden definiert. Je größer, desto besser. Du hast vorhin auch gesagt, Größe hat natürlich eine gewisse Sicherheit. Und gleichzeitig ist es auch, finde ich, eine Herausforderung, Stichwort Speed und Flexibilität, weil je nach Aufgabenschwerpunkt, Aufgabenstellung brauchst du andere Kompetenzen. Die hast du nicht immer zur Hand. Dann gibt es diese typischen Projektpeaks. dann, keine Ahnung, ich sage jetzt mal in unserem Beispiel, du hast eine Design-Unit, aber du bist eigentlich eine Werbeagentur. Das heißt, Design brauchst du nicht ständig. Aber wenn du es dann mal brauchst, dann brauchst du eigentlich viel. Ja. Und dann brauchst du es kurz wieder nicht.
Ja.
Also was davon ist dann fest? Werdet ihr fluider? Arbeitet ihr stärker mit Partnern zusammen? Oder sagst du, nee, ich setze schon voll auf Inhousing und maximale Integration?
Wir setzen aktuell volle Pulle wieder auf Inhousing. Mhm. Das hat aber auch andere Gründe. Das eine ist natürlich dieses Thema Fortbildung, dass es natürlich aus meiner Sicht sehr viel sinnvoller erscheint, mit den festen Mitarbeitenden in die Hackathons und Fortbildung und so weiter zu gehen, die Kompetenz sozusagen im Haus zu haben und das Tempo auch zu haben. Wir sehen aber auch andere Faktoren. Ne? Keine Ahnung, die Bundesregierung entscheidet, dass die freien Mitarbeiter in die Rente einzahlen. Mhm. Was macht das eigentlich mit dem ganzen Thema Scheinselbstständigkeit und so weiter? Das, glaube ich, hat einen riesen Impact. Den sehen viele vielleicht noch nicht. Aber davor habe ich großen Respekt vor solchen politischen Entscheidungen. Und da versuchen wir natürlich gegen anzuarbeiten, indem wir sagen, wir müssen wieder selber aus uns heraus in der Lage sein, auf Wachstum herzustellen. Aktuell machen wir es wie alle anderen Agenturen aus. Neues Geschäft kommt rein. Wer soll es eigentlich machen? Wir haben ja jetzt ja keine Leute im Keller liegen, die wir auftauen und die dann den Job machen. Das denken die Kunden ja immer. Also es kommt ja immer wieder die Frage, welches Team, könnt ihr mir schon mal das Team zeigen, was diesen Job bearbeitet? Ja. Klar, die warten nur darauf.
Natürlich, aber wenn wir ehrlich sind, zeigen wir sie alle.
Natürlich, selbstverständlich. Und die werden dann ja auch sozusagen zusätzlich mit diesen Aufgaben betraut und dann entsteht da halt ein Wachstum rund um diese Leute.
Ja.
So, und die Zwischenzeit überbrücken wir natürlich mit freien Mitarbeitenden, ehemaligen Mutaboyanern, die von uns ausgebildet wurden und sich einfach für ein anderes Arbeitsmodell entschieden haben. Aber das ist aus meiner Sicht nicht die Zukunft.
Johannes, vielleicht zum Abschluss nochmal die Frage, weil das sind ja massive strategische Weichenstellungen, die ihr jetzt auch vornehmt oder dabei seid vorzunehmen. Wie geht ihr damit in der Geschäftsführung, Geschäftsleitung um? Also habt ihr, weiß ich nicht, einen monatlichen strategischen Fokus oder sagt ihr, wir machen quartalsweise ein Offsite? Haut ihr euch dann die Köpfe ein? Seid ihr einer Meinung von Anfang an? Also wie nähert ihr euch einer gemeinsamen Vision?
Wir sind sehr viel in Präsenz wieder im Büro. Mhm. Wir sitzen zusammen und diskutieren jeden Tag. Also das Tagesgeschehen landet bei uns auf dem Schreibtisch, bei irgendjemanden und wird sofort Teil unserer Transformationsdiskussion. Also erkennen wir im Daily Business, dass das, was wir so als Hypothese haben, dass sich das bestätigt oder weicht das davon ab? Mhm. Also es ist kein Offside, wo wir irgendwie Kreis tanzen und dann irgendwie eine Erkenntnis haben, sondern es ist wirklich daily doing und ich habe da halt, also und das mache ich nicht nur mit den Geschäftsführenden, sondern ich diskutiere es auch mit dem Praktikanten an der Kaffeemaschine und frage den nach seiner Meinung. Also das ist bei uns sehr transparent, sehr offen und wird auch in Informationsformaten gelebt. So, wie seht ihr das? Seht ihr das auch so? Die Mitarbeitenden müssen ja auch in diese Hackathons rein. Die müssen ja auch wissen, wofür machen sie das eigentlich? Was passiert da? Stimmt der Kurs? Die sind ja auch nicht auf den Kopf gefallen. So, die machen
sich ja auch Gedanken. Finde es ein gutes Prinzip. Ne? Früher hat man ja immer gesagt, Strategien legt man fest und dann sind die einmal festgelegt und dann ist alles, was darauf folgt, ist dann sozusagen eher Taktik und Planung. Ich glaube, wie du sagst, das ist falsch, weil du brauchst eine regelmäßige Verprobung. Ist die strategische Annahme noch aktuell? Stichwort Speed. Nicht nur wir selbst müssen schnell sein, sondern die anderen sind es halt auch.
Ja, total.
Um das dann sozusagen in so einem dauerhaften Organisations- und ja letztlich auch Geschäftsmodell MVP immer wieder zu verproben.
Der MVP ist jeder Pitch, wo das also kein Pitch ist gleich, sondern es ist eine permanente Weiterentwicklung. Es wird immer getrimmt. Und das muss ja auch an die Leute weitergetragen werden, die im Business sind und die auch wieder im nächsten Pitch sind. Also wir wechseln auch viel die Teams, die pitchen, versuchen aber immer ein, zwei Leute dabei zu haben, die das letzte Ding gemacht haben. So versuchen wir halt vorne zu trainieren im Wettbewerb und dann über die Hackathons das irgendwie sozusagen ins Geschäft reinzubringen. Und das ist unser, wie sagt man, Tauzi-Konzept oder ich weiß gar nicht, hat keinen Namen.
Agenturmodell als MVP. Das ist viel schöner, haben wir schon den Podcast-Titel. Johannes, ich danke dir für das Gespräch. Ich glaube, da waren ein paar wirklich wertvolle Impulse dabei. Bin gespannt.
Wir werden sehen, ob das hilft, die Agenturbranche zu retten. Also ich denke, das werden wir hinkriegen.
Danke dir.
Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.